Es ist phänomenal, was ihr hier an Bühne bietet für unsere Geschwister in Verfolgung. Denn sie sind nicht diejenigen, die regelmäßig auf so einer Bühne sprechen dürfen, aber sie geben uns diese Message mit. Und ich war vor 2 Wochen noch in Indien und möchte euch die Message von ihnen heute auch hierher auf diese Bühne bringen und euch von ihnen erzählen. Aber zuallererst eine Frage. Ich zeige dir eine Weltkarte. Und zwar ist es der Weltverfolgungsindex. Das sind die Länder, die 50 Länder, wo Glaube am meisten kostet. Wo es zum Teil lebensgefährlich sein kann, eine Bibel zu besitzen. Dieses Buch zu besitzen. Und ich weiß nicht, wie viele du davon hast. Ich habe davon, keine Ahnung, echt ein ganzes Bücherregal. Aber für mich wird dieses Buch wertvoll, weil ich Menschen kenne, die bereit sind, für dieses Buch ihr Leben zu geben. Das ist nochmal eine ganz andere Wertigkeit. Ich kenne Menschen, die sagen, dieses Buch ist so lebensverändernd, dass ich bereit bin, an die Enden dieser Welt zu gehen und alles Leid zu ertragen, nur um diesem Buch zu gehorchen. Deswegen, wir werden heute einiges über dieses Buch sprechen. Und wenn du dieses Buch mit hast, bist du schon mal einen Schritt voraus, denn wir werden heute ganz viel aus diesem Buch hören und lernen. Aber nochmal zurück zu dieser Karte. Auf dieser Karte erleben ganz viele Christen unfassbar viel Leid. Aber wer sieht Hoffnung auf dieser Karte? Vielleicht irgendwer, der so ein Handzeichen sagt, ich sehe trotzdem Hoffnung auf dieser Karte, okay? Sind ein paar Hände oben, Gott sei Dank. Ich hoffe, wenn ich heute hier fertig bin, dass ihr alle aufzeigt und sagt, wir sehen Hoffnung auf dieser Karte. Denn ich möchte euch hineinnehmen, es gab einmal einen Terroristen. Er hieß Saulus und er war unterwegs gewesen nach Damaskus, um Kirche in Damaskus zu verfolgen. Um sie einzusperren, um sie zu ermorden. Und diese Geschichte könnte heute spielen. Also es gibt heute noch Leute, die sind unterwegs nach Damaskus, um Christen dort umzubringen. Und dann begegnet diesem Saulus Jesus. Und Jesus sagt ihm, Saulus, Saulus, warum verfolgst du die Gemeinde in Damaskus? Die Bibelkenner müssen jetzt alle schreien und sagen, nein, das steht da nicht drin. Steht auch nicht da drin. Denn Jesus sagt, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Das heißt, wenn irgendwo auf diesem Erdball Christen verfolgt werden, dann wird Jesus verfolgt. Und wenn Jesus verfolgt wird, dann ist er da. Und wenn Jesus überall dort ist, dann ist dort definitiv Hoffnung. Und ich möchte, dass ihr diese Perspektive heute mitnehmt. Egal, was du heute hören wirst, vielleicht was genau in dein Leben spricht, bitte nimm das mit, dass überall dort, wo Jesus ist, da ist Hoffnung. Und jetzt zu dieser Frage, warum werden Christen dort eigentlich verfolgt? Was ist die Logik dahinter? Ich habe mich schon so oft gefragt, also Christen sind doch so gute Menschen, oder? Sie sind ehrlich, sie segnen ihr Umfeld. Die besten Schulen im Nahen Osten sind christliche Schulen. Sie haben so viel Impact auf diese Welt, der positiv ist. Warum also sie verfolgen? Warum gibt man so viel Geld aus für Geheimdienstleute? In Nordkorea werden Geheimdienstleute geschult, gute Christen zu sein, um christliche Netzwerke zu unterwandern, um dann die Leute zu verraten. Okay? Wieso macht man diesen Aufwand, um gegen Christen vorzugehen? Wieso statistisch werden jeden Tag in Pakistan 2 christliche Mädchen entführt, zwangsverheiratet und werden unter Druck gezwungen, zum Islam zu konvertieren? Warum? Ich komme gerade aus Indien, ich zeige euch da mal ein Bild. Wieso erleben Christen in Indien gerade das? In Manipur, in dem nordöstlichen Bundesstaat, wurden über 30.000 Christen vertrieben. Das passiert jetzt, okay? Das ist nicht irgendwann mal passiert, das passiert gerade jetzt. So viele Menschen auf der Flucht, die Männer versuchen irgendwie ihr Hab und Gut zu beschützen. Über 200 Kirchen wurden niedergebrannt, über 100 Menschen wurden umgebracht. Und ich frage mich, okay, warum diese harte Verfolgung? Was ist der Sinn dazwischen? Und das macht dir vielleicht Furcht, wo du sagst, okay, wäre ich jetzt in Indien, ich hätte Angst vor den Hindu-Nationalisten. Aber vielleicht hast du auch Furcht einfach hier in Deutschland, dort, wo du lebst, wo du sagst, oh, keine Ahnung, ich höre immer wieder so Berichte und da kommen ja auch so viele fremde Religionen und der Islam nach Deutschland und ich habe Angst, dass Deutschland vielleicht irgendwann mal vom Islam dominiert wird und du hast Furcht davor. Ich kann dir eins sagen, es ist andersrum. Ich erlebe das komplett andersrum. Was ist, wenn ich dir sage, dass all diese Systeme, die es in dieser Welt gibt, sich davor fürchten, dass du herausfindest, wer du bist und wer in dir lebt? Und das ist die Message der ganzen Geschichte. Ich möchte, dass ihr versteht, wer in euch lebt, dass ihr eure Identität kennt und aus dieser Identität heraus lebt. Weil deine Identität wird bestimmen, wie du dich verhältst. Okay? Deine Identität wird bestimmen, was du sagen wirst und welchen Impact du auf dein Umfeld haben wirst, in dem du lebst. Es ist ganz oft so, dass wir als Christen scheinbar vielleicht noch nie gehört haben oder vergessen haben, wer in uns lebt. Ich habe eine Geschichte gehört von Kenneth Bay. Er war vor ein paar Wochen bei uns zu Besuch. Das ist der Kenneth Bay. Er war für 2 Jahre in einem nordkoreanischen Gefängnislager. Er war dort auf einer Gebetsreise und man hat ihn dann dort verhaftet. Hat unsägliches Leid erlebt in dieser Gefängniszelle. Aber die Anklage lautete vor Gericht, du Kenneth möchtest das Regime in Nordkorea stürzen. Durch dein Gebet. Okay, das müssen wir mal hören. Das nordkoreanische Regime, das traut diesem Mann zu, sie zu stürzen durchs Gebet. Sie glauben mehr an Gebet als wir so oft, oder? Und das ist das, was ich euch mitgeben möchte als Perspektive, dass wir wieder daran glauben, wer wir sind und was für einen Auftrag wir haben. Und dazu möchte ich dich mit hineinnehmen in ein unfassbar starkes Kapitel in der Bibel. Und wenn du deine Bibel mit hast, schlag sie auf deinem Phone, egal wo, weil ich möchte, dass du dir die Bibelstellen in deinem Handy, in deiner Bibel markierst und dass du sie am besten zu Hause nochmal nachliest. Ich werde jetzt echt durch ganz viele Bibelstellen gehen, aber es wäre gut, wenn du dieses erste Kapitel in Kolosser nochmal für dich liest, weil das spricht so viel aus, wer wir sind. Kolosser 1, Vers 13. Denn er hat uns aus der Gewalt oder aus dem Reich oder Autorität oder System, so kann man es übersetzen, der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Was wir hier hören, es ist die Realität, dass es 2 Reiche gibt. Und dafür habe ich dir was mitgebracht. Das steht schon hier. Und zwar gibt es hier das Reich der Finsternis und es gibt das Reich Gottes. Und was man zu diesem Reich wissen muss, ist, dass hier in diesem Reich Christus regiert. Das ist das, was wir gerade gelesen haben. Ne? Christus regiert in diesem Reich. Und zwischen diesen beiden Reichen herrscht ein Kampf. Der Kampf ist blutig und der Kampf ist wirklich bis an das Existenzmaximum. Und dieser Kampf passiert hier, das Reich der Finsternis geht gegen Christus und Christus gegen das Reich der Finsternis. Und was du noch wissen musst, es gibt hier dazwischen nichts. Das habe ich nämlich oft gedacht, es gibt irgendwas dazwischen. Ich bin Pastorensohn, ich habe immer gedacht, ich lebe nicht im Reich der Finsternis, aber so ganz mit Jesus bin ich vielleicht auch nicht unterwegs, ich bin hier, okay? Ich kann dir sagen, da gibt es nichts dazwischen. Es sieht so aus. Jesus beschreibt sogar das Reich Gottes, dass es an den Pforten der Hölle gebaut ist. Das heißt, entweder bist du hier oder da. Lass uns weiterlesen in Kolosser. Weiter lesen wir in Kolosser 1, 21. Auch ihr, du und ich, wir sind darin eingeschlossen, denn früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Und da sind wir im Spiel. Und diese Bibelstelle beschreibt jeden Menschen. Jeder Mensch ist in diesen Planeten geboren worden. Und ich zeige euch das mal hier. Wir werden hineingeboren in das Reich der Finsternis. Ob du das fair findest oder nicht, okay, Leben ist nicht fair, das ist das, was passiert. Und hier steht, dass Schuld, dass Sünde in unserem Leben ist. Das sind wir. Und wir leben in diesem Reich. Und wenn du nicht mit Jesus lebst, ist das dein Zustand. Und es gibt nichts dazwischen. Und das ist auch ein Zustand, und zwar sind wir mit dem Reich der Finsternis gegen das Reich Gottes unterwegs. Wir haben Feindschaft mit Gott. Und das ist das, was jeder für sich verstehen muss, okay? Egal wie viel Gutes ich tue, ich bin hier hineingeboren und stehe automatisch in Feindschaft mit dem Reich Gottes. Aber dann passiert etwas. Es muss nicht so bleiben. Wir lesen weiter. In Kolosser 1, 19 bis 20 steht, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auf einmal passiert Ostern etwas. Gott wird Mensch. Er kommt auf diese Erde, er kommt hierher und er schafft es, dieser Christus, er schafft es, für deine Schuld zu bezahlen. Für die Sünde, die dich beherrscht und die dich in diesem Reich der Finsternis hält. Und er schafft es, dich hier herüberzuholen. Aber wir lesen noch etwas. Und das ist phänomenal. Denn hier steht drin, Gott ist mit seiner ganzen Fülle in Christus. So, und das ist das, wie Reich Gottes jetzt aussieht. Das heißt, wenn du Jesus annimmst, hat er die Fähigkeit und die Möglichkeit, dir deine Schuld zu vergeben, dass du aus dem Reich der Finsternis herauskommst, nicht mehr die Konsequenz der Sünde tragen musst und in sein Reich hineinbefördert wirst. Das ist schon phänomenal, aber gleich kommt es noch richtig dicke. Und zwar lesen wir weiter in Kolosser 1, 26 bis 27. Okay, das haben wir gerade gehört. In früheren Zeiten und in früheren Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis. Es war für all die Menschen, die vor Jesus da waren, ein Geheimnis. Sie haben sich danach verzehrt, ein Abraham, ein Jakob, ein Isaac. Okay, wie wirst du endlich wieder diesen Frieden herstellen zwischen dir, Gott, und uns Menschen? Das war dieses Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Und ich hoffe, dass wenn ich irgendwann mal wiederkomme, dass ihr das laut rausschreien könnt. Wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und ich sehe im Moment in Gesichter, die sagen, okay, keine Ahnung, was das bedeutet. Und das möchte ich euch zeigen. Es ist nicht nur, dass du in das Reich Gottes hineinversetzt wirst, sondern Christus zieht in dich ein. Aber ich hoffe, ihr seht, wer noch in Christus ist. Gott mit seiner gesamten Schöpferkraft. Und das beschreibt dich und mich, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Das ist phänomenal, Leute. Das ist etwas, was meinen Verstand sprengt. Aber dieser Satz ist so ein bisschen, hört sich ein bisschen komisch an. Deswegen möchte ich ihn nochmal für euch Wort für Wort übersetzen. Christus in euch, die Hoffnung in Gottes Herrlichkeit. Wer ist hier Christus? Christus, diese Bezeichnung Christus, bezeichnet immer Jesus als den Auferstandenen. Die erste Kirche hat ihn Christus genannt, als er auferstanden ist. Das heißt, Jesus inklusive seiner Auferstehungskraft, das ist Christus. Okay, wir haben verstanden, wer ist Christus? In euch die Hoffnung, okay, von welcher Hoffnung sprechen wir hier? Wir haben gestern gehofft, dass es heute nicht regnet, okay? Ich bin ganz viel im Nahen Osten unterwegs und wenn man dann sagt, okay, können wir das und das machen, dann sagen sie oft, Inshallah, so Gott will. Das heißt meistens nein. Okay, das ist diese Hoffnung. Mal schauen. Okay, nicht diese Hoffnung ist gemeint, sondern Hoffnung ist gemeint, dass wenn ich eine Verabredung habe mit meinem Kumpel, wir treffen uns um 6 und um 6 klingelt es an meiner Tür und ich gehe an die Tür und ich öffne diese Tür und ich weiß, er wird davor stehen. Okay, es ist eine feste Erwartung von etwas. Das ist die Hoffnung, die hier gemeint ist. Das ist die Hoffnung, eine feste Erwartung. Und dann Gottes Herrlichkeit. Und ich habe keine Ahnung, wie oft du dieses Wort Herrlichkeit in deinem alltäglichen Gebrauch nutzt. So heute Morgen vielleicht, ja, vorm Spiegel. Ach, heute wird ein Tag der Herrlichkeit oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht eher nicht. Aber was bedeutet Herrlichkeit? Und ich habe viele christliche Bücher gelesen, was Herrlichkeit bedeuten könnte. Und die sind auch vielleicht alle ganz gut, aber sie haben mich nicht berührt. Ich habe nicht verstanden, was wirklich Herrlichkeit bedeutet. Und dann gab es eine Begebenheit, die mir geholfen hat zu verstehen, was hier mit Herrlichkeit bezeichnet wird. Und zwar habe ich eine Kinderstundenlehrerin, eine Sonntagsschullehrerin, die heißt Tante Irma. Die hat mich als kleinen Pimpf so durch die Sonntagsschule gebracht. Und sie hat einen Gehirntumor gehabt und sie ist auf dem OP-Tisch gestorben. Und eine halbe Stunde später wieder zu sich gekommen. Sie hat etwas von dem da drüben gesehen. Und man hat versucht, das so ein bisschen aus ihr rauszuhören. Und hat gesagt, ja, wie war das dort? Wie war das dort? Und sie sagt, ja, ich habe etwas von dieser Herrlichkeit gesehen. Und man sagt, ja, kannst du uns das erklären? Kannst du uns das mal beschreiben? Und sie sagt, ja, einen Moment, ich suche kurz nach Worten. Einen Moment. Und dann sagt sie, ich habe keine Worte, um euch das zu beschreiben. Das ist Herrlichkeit. Das ist das, was Shekinah Glory heißt. Das ist das, was den Thron Gottes umgibt, wo die Engel heilig, heilig, heilig rufen, wo jedes Knie sich einmal davor beugen wird. Das ist Herrlichkeit. Okay? Diese Herrlichkeit ist wo? In euch. In dir, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Diese Herrlichkeit ist in dir. Und lass mich das nochmal zusammenfassen in dem Satz: Christus in euch, die Hoffnung oder die Erwartung auf eine Begegnung mit Gottes Herrlichkeit. Das ist das, was du wissen musst, wer in dir wohnt. Und wenn du das weißt, dann verstehst du auch den Konflikt, weil auf einmal bist du hier und der Konflikt ist immer noch Reich Finsternis gegen Christus. Aber wo ist Christus? Christus ist in dir. Deswegen werden Christen verfolgt, weil sie Christus und seine Auferstehungskraft in sich tragen. Das ist der Grund, warum Christen verfolgt werden. Doch dieses Christus in dir, das hat zwei Auswirkungen. Einmal das, was wir gehört haben, du gerätst in einen Konflikt, du gerätst in einen Kampf. Und ich möchte euch einige Geschichten erzählen, die so ein bisschen zeigen, woher dieser Kampf kommt. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen über Shireen, eine 85-jährige Frau aus dem Iran. Sie fängt an, von Jesus zu träumen. Und wir hören diese Geschichten immer wieder im Nahen Osten, dass Muslime anfangen, von Jesus zu träumen. Und eines Tages sieht sie den Jesus-Film auf ihrem Fernseher. Und sie schaut ihn komplett durch und sie ist tief bewegt und tief berührt. Und sie möchte diesem Jesus begegnen. Und dann wird dort in diesem Abspann ein Bibeltext eingeblendet aus Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand die Tür öffnet, werde ich hineinkommen und Gemeinschaft mit ihm haben. Okay, Shireen hat noch nie ein Bibelwort gehört, sie hat noch nie eine Bibel gesehen und sie hört es. Was glaubt ihr, wie reagiert sie auf dieses Bibelwort? Sie geht zur Tür. Sie steht auf mit ihrem Krückstock und sie geht an diese Tür. Und sie öffnet diese Tür. Und was denkt ihr, wie reagiert Jesus auf so einen Glauben? Er steht dort. Er ist da, ein helles Licht ist dort und Jesus spricht einige Minuten mit Shireen und er sagt, ich liebe dich und ich möchte, dass du mir nachfolgst. Und irgendwann mal wird das Licht weniger und sie geht an ihren Sessel zurück und sie ruft eine Nummer an, die dort eingeblendet wird und sie wird weiter vermittelt und sie sagt dort in dieser Hotline, die extra für suchende Muslime ist, ich habe gerade Jesus gesehen. Und die Frau sagt, ja, was für ein schöner Film. Und sie sagt, nein, nein, ich habe gerade Jesus gesehen. Und die Mitarbeiterin versteht, was dort passiert und sie erklärt der Shireen, wie sie Jesus in ihr Leben aufnimmt, wie sie eine Bibel bekommt und wie sie Teil eines Untergrundnetzwerks sein kann. Sie ist immer noch Teil eines Untergrundnetzwerks. Und zwar eines Netzwerks, was wie verrückt wächst. Ich weiß nicht, wann sah das letzte Mal euer Tauffest so aus? Das ist ein Tauffest im Iran. Okay, unzählige Muslime suchen Jesus und sie finden ihn. Aber ich kann euch sagen, das islamische Regime hat panische Angst davor. Sie schicken hunderte von Agenten jeden Tag los, um diese Hauskreisnetzwerke aufzudecken, um diese Kirche zu stoppen, weil sie denken, dieses Movement, wenn wir das nicht aufhalten, würde es unser Regime stürzen. Und sie haben recht. Und das ist nochmal eine andere Perspektive, wie wir auf Christenverfolgung schauen. Ich habe euch vorhin schon über Indien erzählt und ich möchte euch noch eine Geschichte davon erzählen. In Indien gibt es ein jahrtausendealtes Kastensystem. Das heißt, je nachdem, wo du geboren wirst, bestimmt es deinen Rang. Und die niedrigste Kaste sind die Diener. Und dann kommen nochmal Menschen diesen Kasten los. Sie sind weniger wert wie ein Tier. Sie werden genauso behandelt. Sie sind niemand. Und dann kommt jemand und erzählt ihnen, es gibt dort Jesus und er liebt dich und er möchte in dich einziehen. Der Schöpfer aller Dinge mit seiner Auferstehungskraft und seiner Herrlichkeit zieht ein in diese Menschen. Sie erhalten unfassbaren Wert, einen Wert, den sie noch nie erlebt haben. Und das verändert alles. Das verändert alles. Und das verändert das so stark, dass sie aufstehen und dass sie auf einmal aktiv ihre Rolle einnehmen in der Gesellschaft und anderen Menschen von Jesus erzählen. Und es machen nicht nur ein paar. Wir waren in so einem Dorf bei den Dalits und sie erzählen uns, wir sind eine Gemeinschaft gewesen in der Stadt, in der wir sind, mit 400 Menschen. Und als Evangelisten kamen und uns davon erzählt haben, haben 380 Jesus angenommen. Okay, das ist die Statistik dort. Es gibt dort einige Dörfer, die komplett zu 100% Jesus angenommen haben, als dieses Evangelium kam. Das ist eine Statistik, die meinen Kopf sprengt. Aber wenn man versteht, was sie zugesprochen bekommen, ist das heftig. Und der Pastor dieser Gemeinschaft wurde umgebracht und sie wurden vertrieben. Sie leben jetzt in diesen Zelten auf einer Verkehrsinsel. So kann man sich das vorstellen in einer Großstadt. Und wir fragen sie, was können wir euch Gutes tun? Und sie sagen, könnt ihr bitte für die Familie des Pastors beten und dass wir unseren Glauben nicht verleugnen? Sie haben 1000 Nöte. Sie haben 1000 Herausforderungen. Aber sie wissen, wie wichtig es ist, dass dieser Christus in ihnen lebt. Und das ist etwas, was gerade die oberen Kasten in Indien fürchten. Dass gerade diese Dalits, diese Menschen, die keinen Wert haben, ihren Wert finden. Aber noch etwas passiert, wenn du Jesus annimmst. Nicht nur, dass du in diesen Konflikt gerätst, sondern auch, dass durch dich Menschen einen Kontakt haben mit Gott, Gott begegnen. Okay, wenn du morgen auf die Arbeit gehst, wenn du morgen in deine Uni gehst, werden Menschen in deinem Umfeld eine Begegnung mit Gott haben, weil du ihn in dir trägst. Und was wäre das für eine Welt, wenn wir das bewusst ausleben würden? Was hätte das für eine Kraft, wenn wir verstehen würden, wer in uns lebt und wen wir auf unseren Arbeitsplatz und in unsere Unis bringen? Und ich möchte euch zwei Geschichten erzählen. Zwei Geschichten erzählen, was es bedeutet, dass Gott Menschen um euch begegnet. Ich habe einen guten Freund, der heißt Harun, er kommt aus Pakistan. Er ist ein Imam gewesen, seine ganze Familie waren Imame. Und sie waren gute Imame. Er kennt den Koran auswendig. Und er hat einige Koranwettbewerbe im Rezitieren gewonnen. Und er ist so gut, dass er 2004 weggeschickt wird als Missionar nach Europa. Und hat zwei Moscheen in Griechenland gegründet. Doch irgendwann mal begegnet ihm Jesus. Und er fragt Jesus, okay, warum und wie bist du mir begegnet? Und Jesus sagt, einmal durch meine Gnade und zweitens durch eine Story in deinem Leben. Und diese Story war, als er noch Imam war, kam eines Tages, ging er über die Straße und er lief einem christlichen Straßenfeger über den Weg in Pakistan. In Pakistan dürfen Christen nur die niederen Jobs machen, also Müllabfuhr, Straßenfegen. Und es war Feiertag und er sagt, ich hatte irgendwie Mitleid mit dem. Doch dieser Straßenfeger sagt zu dem Imam, Imam, darf ich für dich beten? Und er sagt, komisch, ich bin hier der Imam, ich bin hier der Geistliche und der will für mich beten. Aber er sagt, ich hatte so ein Mitleid mit ihm, also habe ich ihn für mich beten lassen. Und dieser Mann betet ganz kurz einfach, begegne diesem Mann, vielen Dank, dass er mir zwei Münzen gegeben hat und das war's. Und dann sagt Jesus zu Harun, Harun, weißt du was? Du bist heute ein Nachfolger Jesus, weil dieser Mann, dieser Straßenfeger damals für dich gebetet hat. Der Harun hat mittlerweile 47 Gemeinden gegründet unter Muslimen in Deutschland und über 1000 Muslime getauft. Okay. Weil ein armer pakistanischer Straßenfeger sich bewusst war, wer in ihm lebt. Und er keinen Respekt hatte, ob das ein Imam ist oder wer es ist, sondern er hat gesagt, ich möchte für dich beten. Und das ist die Kraft, die Gebet hat und die diese Identität hat. Und ich möchte schließen mit einer Story. Ich durfte vor einigen Jahren Gebetsreisen nach Nordkorea machen. Und wir sind mit dem Zug rausgefahren und es ist so, es ist ein komplett verschlossenes Land und Koreaner dürfen eigentlich dieses Land nicht verlassen. Doch in meinem Abteil saß eine koreanische Familie. Ich wusste, sie sind bestimmt hohe Parteiangehörige irgendwie. Und dieser Mann, er hat mich so hasserfüllt angeschaut, als ob er mich gleich in diesem Moment zerreißen möchte. Denn als sie in das Abteil kommen, sitze ich dort mit einer aufgeschlagenen Bibel und ich habe einen großen Kreuzanhänger an meiner Kette. Und er weiß, ich bin ein Todfeind des Regimes. Und wir sitzen dort und sie haben einen kleinen Jungen mit. Und ihr seht ihn hier, es ist der kleine Hong. Und ich habe selbst 4 Kids und ich weiß, dass auch koreanische Kids nicht so gut erzogen sind, dass sie 24 Stunden ruhig sitzen können. Also fing ich an, etwas zu malen und ich bin eigentlich nicht wirklich der Künstler. Und ich hatte ruckzuck diesen kleinen Hong auf meinem Schoß. Und ich habe etwas gemalt und er hat mir gesagt, was es auf Koreanisch heißt. Das war unser Spiel. Und so sind wir miteinander in Kontakt gekommen. Irgendwann mal sage ich, okay, ich muss gucken, was meine Gruppe macht. Ich laufe in das Nachbarabteil und auf einmal habe ich den kleinen Hong an meiner Hand. Und ich drehe mich um und die Mutter nickt mir nur kurz zu und ich nehme den kleinen Hong mit und wir gehen ins Nachbarabteil und da sitzt gerade meine Gruppe mit Gitarre und machen da Lobpreis und segnen das Land und volle Attacke. Und der kleine Hong sitzt auf meinem Schoß und guckt sich das Ganze mit großen Augen an, fast 2 Stunden lang. Und dann gehe ich dort raus, komme wieder zurück und er drückt mir wieder einen Stift in die Hand und sagt, okay, wir machen das Spiel weiter. Du malst und ich erzähle dir, was das auf Koreanisch ist. Auf einmal passiert echt eine Herzensbeziehung zu diesem Menschen, zu diesem kleinen Jungen. Nachts muss ich ihn mit Gewalt aus meiner Koje dem Vater in die Hände geben, weil er bei mir in meiner Koje pennen möchte. Er geht morgens mit mir Zähne putzen, er verlässt sogar, als wir die Grenze passieren, mit mir in China den Zug an den Bahnhof. Und als wir in Peking ankommen, weiß ich, ich habe nur einen kleinen Moment, um diesem Jungen Tschüss zu sagen. Denn die Geheimdienstagenten der Nordkoreaner kommen echt schon mit der Hand am Ohr, wie in einem Krimi, kommen schon diese Familie abholen. Und so umarme ich ihn, das Foto entsteht und ich segne ihn intern noch mal kurz so ganz leise und drehe mich um und auf einmal steht die Mutter vor mir, schüttelt mir die Hand und bedankt sich. Und dann auf einmal, ich drehe mich um, steht der Vater vor mir, der mich so hasserfüllt angeschaut hat, die ganze Fahrt, der mein Gepäck durchsucht hat und durchwühlt hat, als ich essen war, weil er dachte, dass ich irgendwie ein Geheimdienstagent bin und ihm irgendwas antun möchte. Steht er dort mit Tränen in den Augen, gibt mir seine Hand und sagt mir, thank you, I'm the ambassador of North Korea in einem Land. Und ich weiß, dass ich ein Botschafter, nicht von einem Land hier bin, aber ein Botschafter von dem König der Könige. Eines Tages werde ich im Himmel sein und ein gut aussehender junger Koreaner wird auf mich zukommen. Er wird sagen, ich bin Hong. Und ich bin hier, weil ich damals Jesus begegnet bin. In dir. Ich habe die feste Erwartung, dass genau das passiert. Und ich weiß, dass genau das passieren wird in euren Leben, wenn ihr genau das auslebt. Und ich hoffe, dass das die Perspektive, wie du Christenverfolgung siehst, heute für dich komplett verändert hat. Und dass du auch auf deine Identität vielleicht nochmal ganz neu schaust. Wir werden jetzt einen Moment haben, wo du nochmal ans Kreuz gehen kannst. Und vielleicht sagst du, ich wurde gerade echt überführt vom Heiligen Geist, dass er gesagt hat, diese Identität lebst du nicht. Bring das an das Kreuz. Du hast die Möglichkeit, dorthin zu gehen und zu sagen, Jesus, ich möchte meine falsche Identität abgeben und ich möchte deine Identität empfangen. Aber du kannst auch an dieses Kreuz bringen, dass du sagst, ich habe meine Geschwister noch nie gesehen. Ich habe mit dem Thema Christenverfolgung echt noch nie was zu tun gehabt, weil ich habe selber genug Probleme. Aber dass du sagst, ich habe heute verstanden, dass wir zusammengehören, dass wir Familie sind, dass Familie füreinander einsteht. Das beides kannst du jetzt in diesen nächsten Momenten an das Kreuz bringen. Und ich möchte noch für dich beten. Herr Jesus, danke dir, dass du dieses Geheimnis für uns gelüftet hast. Danke dir, dass wir empfangen dürfen, die Identität unseres Vaters, der hineinspricht und sagt, wir sind Kinder des Höchsten. Herr Jesus, danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Geist hineinsprichst, diese Identität hineinsprichst und dass du auch diese Überwindung hineinbringst, diese alte Identität, an der wir uns so oft festhalten, sie an dieses Kreuz zu bringen. Herr Jesus, danke dir, dass wir Kinder des Höchsten sein dürfen und dass wir dadurch eine Familie sind. Und ich möchte dir Danke sagen für unsere Geschwister, dass wir Teil von dem sein dürfen, was du gerade in ihrer Mitte tust. Bitte sei du bei ihnen, segne sie und schweiße uns zusammen als eine Kirche, als deine Kirche. Amen.
Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott. Wenn es dir so geht, dann freuen wir uns, wenn du uns mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du diesen Podcast likest, mit Daumen nach oben draufdrücken oder kommentierst oder weiterleitest. So werden mehr Menschen noch mit dieser Botschaft von Jesus, dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch durch eine Spende mithelfen, dass wir weiterhin diese Podcast kostenlos im Internet maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit ermöglicht. Wir glauben, dass Kirche eine Familie ist und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wenn du möchtest, komm auf unsere Homepage vorbei unter Finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen, wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.